Ich weiß nicht, was bei euch in eurem Herzen gerade los ist, aber wenn ich solche Lieder singe, heilig für immer, entweder ich bin total im Lobpreis, bin ganz nah am Herzen Jesu, krieg manchmal Tränen in die Augen und Gänsehaut. Oder ich denke, oha, wir singen manchmal so Sachen, bis ich dir gegenüberstehe, die größte Liebe, die ein Mensch je finden kann, bist du, Herr. Du hast so viel für uns getan auf Golgatha. Herr, ich will dich lieben. Ich lebe zu deinem Lob, zu deiner Ehre als dein Kind in aller Ehrfurcht vor dir, Herr. Aber mal ganz ehrlich, meine ich das wirklich? Wenn ich mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit all meinem Sein da wirklich dabei? Oder schreibe ich vielleicht in Gedanken mein Kochrezept? Oder sind die Männer in Gedanken vielleicht bei ihrem Auto? Wo bin ich wirklich mit meinem Herzen? Das kann nur jeder für sich verantworten und sagen, bis ich dir gegenüberstehe. Ich will dir vertrauen. Will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Du allein bist es würdig, Herr. Du allein regierst doch in mir. Es ist meine Entscheidung, wie weit ich meine Herzenstür aufmache. Ich kriege jeden Tag viele Nachrichten und Gott kann mich nicht mehr lieben. Immer und immer wieder. Und ich denke, meine Güte, ja, wir versagen. Ja, wir machen Fehler. Aber Gott ist für alle Sünde der Welt gestorben. Das heißt nicht, dass ich froh und munter weiter sündigen sollte oder darf. Ich weiß nicht, wie Gott damit umgeht. Das sind die Momente, wo ich denke, Gott sei Dank bin ich nicht Gott. Ich muss nicht urteilen, ich muss nicht werden. Wir sollen nur darauf hinweisen, dass wir echt sind. Es geht heute um Gemeinde, wie ihr seht. Und ich weiß nicht, wie ihr das gerade seht mit der Gemeinde. Da steht Gottes Plan für die Welt. Ist es das? Habt ihr das gewusst? Hat Gott das so gesagt in seinem Wort? Ich will euch erstmal eine Geschichte vorlesen. Ich dachte, die ist echt toll. Das war in Amerika, in guten alten Zeiten, als eine Grundschullehrerin zu Beginn der Religionsstunde in der Klasse eine Frage stellt. Wer von euch möchte einmal in den Himmel kommen? Und die Frage stelle ich jetzt einmal an euch. Wer von euch möchte in den Himmel kommen? Also ich möchte in den Himmel kommen. Ich möchte bei Gott sein. Logisch. Ey, wir sollen das auch bekennen. Wir sollen da auch üben. Wir sind nämlich oft viel zu feige, das zu sagen. Hä? Gerade gestern Halloween. So viel andersdenkende Menschen. Habe ich den Mut zu sagen, ich mache nicht mit. Weil ich will in den Himmel kommen. Ich will auf dem schmalen Weg bleiben. Na gut, also die Lehrerin hat das gefragt. Alle Kinder der Klasse haben dasselbe gemacht wie ihr. Die haben ihren Arm gestreckt, weil sie wollen ja in den Himmel kommen. Aber Charlie nicht. Da war ein Junge, der hat nicht den Arm gehoben. Und die Lehrerin war ganz erstaunt und sagte, ja Charlie, möchtest du denn nicht in den Himmel kommen? Und der Junge sagte, ja natürlich will ich in den Himmel kommen. Aber doch nicht mit dem Haufen da. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde, Leute. Es gibt kein Christsein ohne Gemeinde. So wenig ein Blatt ohne den Baum und seine Wurzeln leben kann, so wenig kann ein Mensch im Glauben ohne die Verwurzelung in der Gemeinde leben. Manchmal gleicht die örtliche Gemeinde tatsächlich einem kümmerlichen Haufen. Und doch ist dort unser Platz. Dort ist unser Platz, unsere Aufgabe und unsere Bewahrung. Warum ist das so? Weil Jesus in der Gemeinde ist. Die kleine menschliche Gemeinde hat eine große göttliche Verheißung. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. In der Bibel wird der Plan Gottes deutlich. Eine Gemeinde aus allen Völkern und Zeiten. Gott geht es um sein Reich, dass es Gestalt gewinnt, dass es aufgebaut wird, durchgebracht wird und letztlich vollendet wird. Und uns darf es nicht nur um unsere persönliche Seligkeit gehen, Wir verkürzen das Evangelium, wenn wir es auf die Fragen nach unserem persönlichen Heil begrenzen. Jesu kostbares Eigentum ist seine Gemeinde. Er liebt sie wie seine Braut. Er hütet sie wie seinen Schatz. Er pflegt sie wie sein Ein und Alles. Und wir wollen von der Selbstliebe zur Jesusliebe und zur Gemeindeliebe hinwachsen. Von der Selbstliebe zur Jesusliebe und zur Gemeindeliebe. Sein Ziel, Jesu Ziel ist immer die Gemeinde. Und die besteht nun mal aus vielen, vielen einzelnen Menschen. Nur mit dem Haufen da gibt es einen Weg in die Ewigkeit. Wisst ihr das? Mit dem Haufen da. Ich fand die Formulierung so wichtig, aber wisst ihr was? Ich liebe diesen Haufen. Und ihr hoffentlich auch. Ganz egal, wo wir gerade stehen, auf unserem Lebensweg oder auf dem Weg mit Gott, ich habe eine gute Nachricht für jeden Einzelnen von euch. Du wurdest geschaffen, weil Gott dich wollte. Kann ich das für mich sagen? Ich wurde geschaffen, weil Gott mich wollte. Können wir es mal wiederholen? Ich wurde geschaffen, weil Gott mich wollte. Wenn er dich nicht gewollt hätte, wärst du nicht da. Du wurdest aus Liebe geschaffen. Und er wollte, dass du ein Teil von Gottes Familie wirst. Und damit ihr mir das glaubt, ich kann ja viel behaupten, das ist die Stelle, mit der ich meine Predigt überschrieben habe. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das heißt für mich, egal was der Teufel macht, egal was er versucht, immer und immer wieder wird er uns helfen, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Und dann steht im Epheser 2,19, so seid ihr nicht Gottes länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört nämlich als Bürger zum Volk Gottes, ja, zu seiner Familie. Gott hat immer Familie geliebt. Bei Erschaffung der Welt schon ging das los mit Adam und Eva und mit Familie und Sabbat. Das war ihm ganz wichtig. Familie und Ruhetag. Und quer durch das Wort sehen wir, wie wichtig es Gott ist, Familie zusammenzuhalten und auch natürlich Gemeindefamilie. Und dann setzt Gott noch so ein i-Tüpfelchen drauf. Er hat ja noch so einen fixen, fertigen Plan für dein Leben. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott einen Plan für dein Leben hat? Ja? Ich bin ganz sicher, dass er einen Plan für dein Leben hat. Ganz ehrlich, wenn in eurem Alter man mich gefragt hätte, hätte ich, glaube ich, gar keine Antwort gewusst. Ihr habt ein unglaubliches Glück, dass ihr in eurem jungen Alter schon so viel wisst über unseren großen Gott. Nur den Plan, den kann er nicht umsetzen, wenn man ihm nicht die Herrschaft gibt über mein Leben. Wenn ich ihm nicht die Herrschaft über mein Leben gebe, wird Gott nämlich gar nichts machen. Er wird dich nicht einschränken oder begrenzen oder, weiß ich nicht, vielleicht will er uns auch gar nicht einfach laufen lassen. Er wird uns immer mal wieder anecken lassen, damit wir erkennen, hey, ich bin noch da, welchen Weg willst du denn gehen? Aber wenn ich ihm nicht die Herrschaft gebe, er wird nicht gegen unseren Willen gehen. Aber wir müssen ihm schon sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen. Ich will zu deiner Ehre leben, wie immer das aussieht. Ich will mich nicht mehr nur um mich selbst drehen. Ich will nicht immer nur meine eigenen Wünsche erfüllen, obwohl ich für mich die Feststellung gemacht habe, Gott kennt meine Wünsche. Und wenn sie mir nicht schaden, dann hat er sie mir auch nicht verbaut. Aber manches wurde mir verbaut und im Nachhinein habe ich gedacht, wie gut, dass er das gemacht hat. Es wäre nicht gut für mich gewesen. Ich würde mir wünschen, dass ihr erfahrt, wie es sich anfühlt und wie Gott uns segnet, wenn wir seine Wünsche erfüllen, wenn wir in seinem Willen leben und er euch dann auch segnen kann. Weil das kann er ja nur, wenn ich wirklich in seinem Willen leben will. Ich bin sicher, viele würden glücklicher aussehen und sicher erfüllter fühlen, erfüllter zufrieden sein. Habt ihr schon mal erlebt, wenn manche Menschen auf dem Sterbebett liegen, die unglaublich friedlich aussehen und unglaublich zufrieden sind und unglaublich dankbar sind? Und dann sind wieder andere, die sind total verkrämt und man sieht es auch in ihrem Gesicht. Gott wünscht sich, dass wir wissen, dass er uns begleitet bis ans Ende der Welt. Gott zwingt sich aber niemanden auf, aber immer wieder wird er um dich werben. Immer wieder, durch sein Wort, durch Umstände, durch Geschwister. Und er wird so lange um dich werben, bis dein Herz sich für ihn öffnet. Denn Gott wünscht sich eine Familie und jeder darf ein Teil davon sein. Weil Gott Liebe ist, sind ihm Beziehungen unglaublich wichtig. Und so eine Familie, die lebt ja normalerweise in einem Haus, oder? Ja, normalerweise lebt sie in einem Haus. Und Gottes Haus für seine Familie, was ist das? Was ist Gottes Haus für seine Familie? Die Gemeinde. Ja, Gottes Haus für seine Familie ist die Gemeinde. 1. Timotheus 3,15. Diese Hausgemeinschaft, Hallöchen, diese Hausgemeinschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. So steht es in seinem Wort. Darüber müssten wir mal im Bibelkreis reden, was das denn alles bedeutet. Jedenfalls ist Gemeinde Haus, eine Hausgemeinschaft. Wir sind dazu berufen, so eine Hausgemeinschaft zu sein. Wir sind gemacht für das Leben in einer Familie. Als Einzelkämpfer können wir die Ziele Gottes nicht erreichen. Als geistliche Eremiten zu leben, ohne andere Menschen und ohne geistliche Abdeckung für Gottes Ziele zu gehen, sich jeder Gemeinschaft einfach zu entziehen, ohne dass man sich unterordnet, das kennt die Bibel nicht. Und das ist auch nicht Gottes Ziel. Die Bibel macht deutlich, dass wir zusammengehören und voneinander abhängen, uns gegenseitig stützen und auch, dass wir aufeinander angewiesen sind. Ich habe eine wunderschöne Definition gelesen aus einem kleinen Heftchen, das heißt, Gott liebt keine Kompromisse. Er hat einen ganz klaren Weg. Und die paar Sätze heißen, die stehen über Gemeinde geschrieben, Gemeinde ist überall dort, wo der Heilige Geist Menschen zusammenführt, die Christus als ihren Erlöser angenommen haben und die Gott im Geist anbeten und die nichts mit der Welt und dem Fleisch zu tun haben. In jedem Mitglied der Gemeinde schlummert der Stallinstinkt, das Verlangen des Schafes nach der Herde und seinen Hirten. Und am Ende noch, jeder, der die örtliche Gemeinde verachtet, tritt den Leib Christi mit Füßen. Wow. Ist auch wert, um darüber nachzudenken. In Römer 12, Vers 5 steht gemeinsam, du und ich. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Wir sehen, wir sollten das miteinander also üben. Warum? Im Himmel müssen wir uns auch ertragen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Im Himmel werden wir all denen wieder begegnen, die uns vielleicht geärgert haben oder von denen wir gedacht haben, boah, was ist da los? Wenn man also denkt, weglaufen zu müssen, dann das könnte ja mal sein, dann sollten wir nicht vergessen, dass wir miteinander leben werden. Und hier ist der Platz zum Üben. Geschwister, die Gemeinde Gottes, sie hat himmlischen Ursprung. Die Gemeinde ist der vollkommenste Ausdruck des Willen Gottes, die er mit seinem Blut erkauft hat. Die Gemeinde des Herrn ist nach der Schrift durch den Geist die Wohnung Gottes und damit der wichtigste Organismus überhaupt. Es muss deutlich gemacht werden, dass es keinen gottangenehmen Dienst in dieser Welt geben kann, wenn er nicht seinen Mittelpunkt in der Gemeinde hat und daraus entspringt. Egal, ob du in die Mission gehst, eine Bibelschule besuchst, 1000 irgendwo Seminare gibst, einen Dienst machst, du wirst ausgesegnet für diesen Dienst von der Gemeinde, für deine Arbeit, egal wo, von deiner Ortsgemeinde. Da wird gebetet für dich, da wird unterstützt für dich, da kommt Segen für dich. Es gibt viele Gruppen, die in irgendeiner Form religiös tätig sind. Sie sollten sich ehrfürchtig daran erinnern, dass sie keinen wirklich geistlichen Wertbestand haben können, außerhalb oder getrennt von der Gemeinde Jesu Christi. Alle Mitglieder einer Gemeinde Jesu, als Mitglied von so einer Gemeinde bist du ein vitales Organ an einem lebendigen Körper und du bist unverzichtbar, wichtig, verbunden am Leib Christi. Und damit so ein Organ in einem Körper funktioniert, was ist da nötig? Du musst verbunden sein mit dem Körper. Stellt euch vor, euer Herz würde irgendwo draußen rumhängen. Stellt euch vor, euer Fuß würde irgendwo alleine draußen rumlaufen. Aber so ist das, wenn einer hier fehlt, der dazugehört, den Gott in eine Gemeinde stellt und du bist weg, dann bist du, als würde deine Hand irgendwo alleine rumfleuchen. Wisst ihr, was ich meine? Man muss verbunden sein mit dem Körper. So ist es auch als Teil des Leibes Christi. Jeder wurde von Gott für eine besondere Aufgabe geschaffen, aber die kann nicht erfüllt werden, wenn man nicht fest in eine lebendige Ortsgemeinde eingebunden ist. Und Paulus hat das so deutlich gemacht, als er der Gemeinde in Rom schrieb. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile und jeder Teil hat eine besondere Funktion. Und so ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. In der Hoffnung für alle heißt es, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Da geht's schon los. Wer bitte will denn auf den anderen angewiesen sein? Mal ehrlich. Wer lässt schon gerne in sein Leben schauen? Und genau da beginnt unsere Demutsschule. Da, wo wir verstecken wollen, da, wo wir uns nicht in die Karten schauen lassen wollen. Ist da nicht eventuell doch etwas falsch, wenn wir es durch die Brille Gottes anschauen? Wir sollen doch Licht sein. Wir sollen im Licht stehen, also man kann und darf hinschauen. Man darf uns sehen. Die Menschen sollen doch erkennen, dass Jesus in uns lebt, oder? Menschen dürfen auch sehen, dass wir schwach sind, dass wir Fehler machen. Aber sie dürfen auch sehen, wie wir dann damit umgehen. Weil wir sind ja nicht besser. Aber ich glaube, wir haben eine andere Art, damit umzugehen. Vor allen Dingen sind wir besser dran, weil wir wissen, wohin mit dem Müll in unserem Leben. Wohin mit meinem Schmerz, wohin mit meinen Fehlern. Zurück zum Körper, zu den Organen und zu den Menschen, die glauben, Gemeinde sei doch nicht so wichtig. Was passiert, wenn unser Herz, unsere Leber oder sonst etwas außerhalb unseres Körpers leben müsste? Das haben wir gerade besprochen. Würde das denn überhaupt funktionieren? Nein, es würde nicht gehen. Und deshalb gebraucht auch Gott dieses Bild, um uns zu zeigen, wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, dann vertrocknet es und es stirbt. Es kann außerhalb des Körpers nicht existieren. Wir können das auch nicht. Und wir sehen das immer und immer wieder an Menschen, die aus Gemeinden gehen, getrennt vom Körper, abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers. Da wird unser geistliches Leben einfach verkümmern. Und irgendwann wird es aufhören zu existieren. Deshalb wage ich die Behauptung, dass es arrogant oder ignorant ist, zu meinen, Gemeinde braucht man nicht. Wisst ihr was? Jesus starb am Kreuz dafür. Jesus gab sein Leben für die Gemeinde. Wir können das in Epheser 5, 25 nachlesen. Jesus hat sein Leben dir dafür gegeben und wir meinen, es sei nicht wichtig. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, wir haben das am Anfang gelesen, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Gemeinde wird in aller Ewigkeit existieren, denn sie ist der Plan Gottes für die Welt. Ich meine, dass eine Gemeindefamilie auch hilft, aus einer ich-bezogenen Isolation herauszukommen. Sie ist auch ein Ort der Schule, wo wir lernen, Nächstenliebe zu trainieren, wo wir vergeben, wo wir lernen, uns immer wieder anzunehmen oder gerade, weil der andere anders ist, uns von Gott Liebe schenken zu lassen für den anderen und auch um füreinander zu sorgen. Sie ist ein Ort des Trostes, des Angenommenseins und ein Ort der Liebe. Erster Korinther 12, 26. Ein wichtiger Teil. Leidet ein Teil des Körpers. Das merken wir, wenn jemand krank wird. Habt ihr schon mal gemerkt, jemand ist krank? Ist mir das egal? Oder leide ich ein bisschen mit? Wenn jemand gerade nicht mit zurechtkommt mit seinem Leben, und es wäre niemand da, der sich kümmert, wäre das gut? Wir sollten es wissen. Wir sollten füreinander beten. Wir sollten füreinander da sein. Gott sagt, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, freuen sich auch alle anderen. Wir sollen uns freuen, wenn etwas gut gelingt. Und wir sollen auch füreinander beten, wenn wir ein Problem haben. Wir sollen uns helfen und unterstützen, wenn es irgendwie schwierig wird. Und ich glaube, daran kann man Gemeinde gut prüfen, wo sie steht. Gemeindefamilie hilft, geistlich stärker und auch reifer zu werden. Niemand hat das einfach so. Es gibt immer Menschen, die sagen, brauche ich nicht, kann das auch so. Nein, da konnte ich bei jedem Einzelnen ganz viele Punkte herausgreifen und sagen, da stimmt es nicht und da sehe ich es nicht im Lichte Gottes. Es gibt ganz viel, niemand ist perfekt, niemand von uns. Gemeindefamilie ist ein Ort, wo ich reifer werden kann. Sie hilft, dass wir nicht rückfällig werden. Sie stützt uns. Wir trainieren Mitgefühl. Wir trainieren Barmherzigkeit. Und wir lernen, authentisch zu sein. Und wenn wir anfangen, Gemeindeleben zu vernachlässigen, wird auch alles andere in meinem Leben ins Wanken geraten. Wisst ihr, es gibt Symptome für geistlichen Zerfall. Unregelmäßiger Besuch von Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen, Vernachlässigung von Gebet oder von Gottes Wort, das macht nichts Gutes mit uns. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß, dass viele vielleicht jetzt hadern, aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich das. Ich meine auch, dass wir Gemeindeleben zu Hause irgendwie fortsetzen müssen. Mir fehlt die Zeit mit Gott. Es gab eine Zeit, da hat Gott mich regelmäßig geweckt. Jede Nacht zwischen 2:30 war ich wach. Und ich war glockenhell wach. Das ist nicht, als dass man mal auf die Toilette müsste und schnell wieder ins Bett geht. Ich wusste, Gott will Zeit mit mir verbringen, weil er weiß, dass ich das jetzt gerade brauche. Ich habe einfach gebetet oder ein bisschen Bibel gelesen. Menschen sind mir in den Kopf, in den Sinn gekommen, für die ich beten konnte. Und wenn ich dann wieder ins Bett bin, nach einer halben Stunde oder Stunde, keine Ahnung, wenn ich wieder müde geworden bin, dann konnte ich sofort wieder einschlafen. Mir fehlt diese Zeit. Als alles sich verschoben hat mit meiner täglichen Zeit, ist diese Zeit irgendwann nach Jahren weggefallen. Und ich sehne mich so sehr danach. ich suche sie wieder, heißt, ich muss meine Stunden irgendwie verändern. Und seit ich das wieder mache, geht's mir richtig gut. Geistliche Nahrung, ich glaube, viele wissen gar nicht, was das ist, weil ich es nie für mich so bewusst in Anspruch genommen habe. Ich brauche meine geistliche Nahrung, wie ich mein Brot brauche für meinen Bauch, für meinen Körper, brauche ich Gottes Wort für mich zum Weiterwachsen. Diese Woche lasse ich den Satz, mögen wir doch den Herrn in unseren Häusern aufnehmen und aus ihnen Städte des Segens machen. Ich dachte, ja, wie schön ist das denn? Sind wir noch gastfreundlich oder haben wir auch dafür überhaupt keine Zeit mehr? Das dürfen wir uns alles mal überlegen, ob ich vielleicht ein bisschen was ändern muss in meinem Zeitlimit. Eine wichtige Bemerkung, die Bibel nennt ja die Gemeinde nicht nur Leib Christi, wie wir gerade gehört haben. Es gibt noch für mich einen schöneren Ausdruck. Gott nennt die Gemeinde Braut Christi. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wenn Gott seine Gemeinde als Braut nimmt, als Braut, hey, wie wichtig und sorgfältig geht Gott mit seiner Gemeinde um? Wie wichtig muss sie ihm sein? Und was mache ich denn als Teil der Braut? Bin ich da, wenn er mich ruft? Habe ich mich reingewaschen? Will ich gut riechen, wenn der Bräutigam kommt? Ihr wisst, was ich meine? Wie ist mein Herz, wenn er morgen wiederkommt? Bereite ich mich vor als Braut? Ich glaube, jeder kennt das, wenn er mal heiratet. Wie habe ich mich als Braut vorbereitet? Mein Mann und ich, wir feiern ja bald Silberhochzeit und wir haben gestern ein Kästchen entdeckt mit ganz vielen schönen Briefchen und Karten und was wir uns so alles geschrieben haben damals. Ich glaube, wir haben beide gedacht, würden wir das heute auch noch machen? Sagen wir uns das heute auch noch? Ist das vorbei oder ist das noch da? Ich finde die Zeit, die ich gerade mit meinem Mann erlebe, spannend. Nochmals zu wiederholen, nochmal zu rekonstruieren, nochmal zu schauen, was ist daraus geworden. Und wenn wir mal überlegen, wer wir als Braut Christi für Gott sind, dann glaube ich, haben wir noch viel mehr darüber nachzudenken. Wie sieht Gott mich denn als ein Teil seiner Braut? Meinen wir sagen zu können, Jesus, ich liebe dich, aber deine Braut, die mag ich nicht. Gemeinde als Braut Christi. Jesus, ich liebe dich, aber deine Braut, die brauche ich nicht. Noch. Wisst ihr, was ich meine? Wie viel Wert lege ich auf die Pflege der Braut? Und Geschwister, das sind jeder Einzelne ist beteiligt daran. Jeder Einzelne ist ein Teil dieser Braut Christi hier in der Ortsgemeinde. Ich kann natürlich auch Gemeinde ablehnen. Lehne ich die Braut Christi ab? Verantwortung haben wir alleine. Was tun wir denn aber dann, wenn wir Gemeinde ablehnen? Und wenn wir uns über sie beschweren, dann klagen wir die Braut Jesu an. Wenn also irgendwo der Arm sich wehgetan hat, heißt übersetzt für mich, wenn ein Teil der Gemeinde gerade mit irgendwas nicht klarkommt, verbinde ich dann den Arm sanft, reinige ihn und bete um Heilung oder schneide ich den einfach ab? Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben eine unglaubliche Verantwortung füreinander. Liebe füreinander zu haben, zu ertragen, zu vergeben. Liebe immer vom Himmel wieder zu holen. Wir haben das gar nicht genug für uns, noch nicht mal für uns selbst. Gott schenkt uns Liebe, aber er schenkt auch Liebe für den anderen. Das können wir gar nicht produzieren in uns. Ich kann mich entscheiden, na ja, den will ich jetzt mal annehmen, aber er regt mich schon ganz schön auf, ja? Nein. Da spürt man, wenn ich einen Menschen innerlich ablehne, lehne ich einen Teil der Braut Christi ab. Wir haben Verantwortung. Was wäre also zu tun, wenn man manchmal, denn manchmal gibt's ja wirklich einen Grund, traurig zu sein, aufgeregt zu sein. Und für mich bedeutet das, es funktioniert nur ganz eng am Herzen Jesu. Besser auf den anderen zugehen, besser reden, besser vergeben und dann Liebe vom Himmel holen für den anderen. Wie heißt es in 1. Petrus 2, Vers 17? Liebet eure Brüder. Leichter gesagt als getan. Aber wenn ich die vielen bereitgestellten Gnadenpakete vom Himmel annehme von Gott, dann schaffen wir das. Und manchmal, ja, müssen wir gemeinsam miteinander sprechen. Manchmal sind es zwei Personen und manchmal müssen es mehr sein. Aber gemeinsam, die Braut, als Braut uns gemeinsam zu pflegen, glaub mir, dann steckt Segen drin. Dann steckt Segen drin. Und wenn Gott uns segnet, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen, ob ich Liebe habe für den anderen. Amen.